Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom NFL Tuesday. Heute in der Woche, in der wir das erste Spiel wieder erleben dürfen, das Hall of Fame Game steht vor der Tür zwischen den Broncos und den Falcons. Aber viel wichtiger als das sind natürlich die ganzen weiteren News, die ihr bei uns wöchentlich natürlich immer erfahrt. Die Themen, die wichtig sind, um auf dem neuesten Stand zu sein, um dann auch in die Preseason wirklich reinzustarten und alles Wissenswerte auf jeden Fall auf dem Schirm zu haben. Und dafür ist natürlich Christian in erster Linie zuständig, uns die Details zu liefern. Hi Christian.
Hi Felix und hallo liebe Zuhörerinnen.
Denn wir haben wieder viele Details, Christian, in dieser Woche. Wir sprechen über Verlängerung, Vertragsverlängerung, neues Geld, was so ein bisschen ausgehändigt wurde. Verletzungen, das ist im Grunde genommen der unschöne Nebenaspekt, sobald eben das Training wieder richtig startet, die Intensität sich erhöht. Und dann natürlich noch so ein paar weitere News, die bei uns wichtig sind, die wir mit euch teilen wollen, was so in einem Front Office zum Beispiel gerade passiert ist, Sperren etc. Die Dinge, die wirklich auch für die Teams von großer Bedeutung sind. Und Christian, vielleicht fangen wir an mit dem, was ich gerade angesprochen habe, mit dem neuen Geld. Es sei denn, du möchtest gerne über dieses mit Spannung erwartete Hall of Fame Game sprechen.
Nee, du hast mir gerade eben gesagt, wer überhaupt spielt am Wochenende. Denver gegen
Atlanta. Gut. Also das ist der absolute Live-Beweis dafür, dass du mir wirklich ungefähr so, glaube ich, so am Stück 10 Sekunden zuhören kannst. Es ist Denver gegen die Atlanta Falcons. Falls du den Head-to-Head-Vergleich sehen möchtest, der natürlich für so ein Hall of Fame-Game unglaublich aussagekräftig ist. Das letzte Spiel haben die Broncos gewonnen. Entschuldigung, das erste, das letzte Aufeinandertreffen haben die Falcons gewonnen in 2016. Und auch das in 2012 haben sie gewonnen. Natürlich alles unter anderen Vorzeichen. Diesmal jetzt im Hall of Fame Game, es ist so ein bisschen so der Start, aber natürlich wissen wir aus Erfahrung, dass das einzig Spannende, was bei so einem Hall of Fame Game mal passieren kann, ist ein wunderschöner Fake Punt, damals von den Tennessee Titans war es, glaube ich, wo der Kicker den Ball quasi hinter dem Rücken versteckt hat und dann in die Endzone gelaufen ist.
Ja, und das letzte Mal relevant war es wahrscheinlich, als Tom Brady seinen ersten Snap genommen hat und dann gegen den einen von den Brady Six, quasi den 6 Quarterbacks, die vor ihm gedraftet wurden, 2000, der so hoch gelobt wurde und dann relativ schnell in der Versenkung verschwand.
Giovanni Carmasi.
Ja, genau.
Der dann nachher Ziegen gehütet hat.
Ist das so? Ja, das kann sein. Auf jeden Fall ist er irgendwie auf so einer Ranch dann irgendwie gelandet dann später. Ne?
Von dem weiß man gar nichts mehr. Die anderen haben ja noch so ein bisschen Karriere gemacht, als Highschool-Coaches beispielsweise, oder Spurgeon Winn, der hat, glaube ich, eine Agency so ein bisschen gegründet, und ja, Chad Pennington kennt man natürlich auch noch, und ja, aber ansonsten Mark Bulger, der hat natürlich auch zumindest ein gutes Jahr gehabt bei den Rams. Und die anderen, ich meine, der hieß Giovanni Carmasi. Ich kann es jetzt auch irgendwie mit einem Mafia-Film verwechseln ein bisschen, aber ich meine, dass er so hieß. Hochgelobt, extrem athletischer Quarterback, der von den 49ers gedraftet wurde und im Grunde genommen, ja, einer der größten Busts überhaupt war und der die NFL-Fläche sehr, sehr schnell verlassen hat, um dann Ziegen zu hüten irgendwo in Kalifornien.
Giovanni Scarface.
Naja, okay, wäre Giovanni Scarface gewesen, wäre seine Karriere vielleicht ein bisschen anders weitergelaufen, aber nee, das Hall of Fame Game, also wie gesagt, klar. Es ist Football, es ist Live-Football, im Game Pass kann man sich das angucken. Aber viel erwarten darf man da nicht. Was man wovon man viel erwarten darf und muss und kann, sind zwei Personalien, Christian, über die wir sprechen müssen. Zwei Verteidiger, die neue Vertragsverlängerungen bekommen haben. Der prominentere, wobei beide relativ prominent sind, aber der deutlich prominentere Name ist Bobby Wagner von den Seattle Seahawks, einer der letzten Verbliebenen aus dieser glorreichen Defense, mit der sie fast zwei Super Bowls gewonnen haben. Er, der noch über, ja, zurückgeblieben ist, nachdem ja Sherman weg ist, Earl Thomas jetzt weg ist, Cam Chancellor nicht mehr da ist. Er hat eine neue Vertragsverlängerung bekommen, 3 Jahre 54 Millionen von den Seahawks, 40 Millionen garantiert, und für ihn auf jeden Fall etwas, was er jetzt sehr lange auch gefordert hatte, spätestens nachdem Russell Wilson bezahlt wurde.
Ja, und auch ziemlich zu Recht, denn er ist...
er ist ein Linebacker, Christian, ne?
Aber er ist der Beste der Liga, ne?
Ja,
das kann man diskutieren, dass er der Beste der Liga ist. Und schon, ja, insgesamt finde ich, muss ich sagen, es ist eine ziemlich schöne Story, denn er ist auch wieder einer der wenigen Spieler, der seinen Vertrag quasi selbst verhandelt hat und sich meines Erachtens auch deutlich, na, ich weiß nicht, ob er sich deutlich besser angestellt hatte, zumindest ist das Ergebnis ein deutlich besseres, als das letzte Mal ein Spieler mit prominentem Namen selber versucht hat. Das war dann Sherman bei den 49ers. Denn er übertrifft CJ Mosley um 1 Million. Das ist so eine Stelle, da könnte man argumentieren, okay, 1 Million mehr hätte vielleicht ein Agent vielleicht ein bisschen mehr raushandeln können. Gleichzeitig ist es ein relativ kurzer Vertrag, was ja generell meines Erachtens immer eigentlich eher gut ist für den Spieler. Ja. Und eine Menge Garantien drin, ne? Denn 40,2 Millionen voll garantiert, das ist eine sehr große Portion des Gesamtvolumens, also die 3 Jahre, wenn sich das so bewahrheitet, die gesamten Zahlen sind noch nicht so ganz raus bei dem Vertrag, aber wenn sich das so bewahrheitet, dann wird er relativ sicher das letzte Jahr von den 3 Jahren auch erleben. Und dann, wenn er noch weiterhin so gut ist und das Alter dann vielleicht und erfahrene Verletzungen nicht zuschlagen, nochmal einen weiteren Vertrag unterschreiben können. Also insofern insgesamt eine schöne Sache irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen das, was du angesprochen hast, wie gesagt, die Details sind noch nicht komplett raus, wie sich natürlich dann auch diese Dinge dann immer staffeln. Und bei den
können ja auch noch gar nicht raus sein, weil es gibt ja keine Agenten, der die leaken kann.
Ja, die müssen ja offiziell dann irgendwann gepostet werden auf diesem sozusagen im Intranet der NFL, auf das dann die Agents dann auch Zugriff haben.
Kaufen die da auch Schränke und Autos, oder?
Wahrscheinlich, das ist nfl24.com. Nee, aber der, wie gesagt, die Details kommen dann noch irgendwann, wenn überhaupt, raus. Aber sie werden natürlich als Benchmark genommen von vielen anderen Agenten. Aber das jährliche Salary, damit geht er eben auch relativ weit nach oben. Und stößt eben so ein bisschen da rein, nicht ganz, aber stößt so ein bisschen oder klopft zumindest da an, wo sonst eben nur die hochgelobten, hochdekorierten Pass-Rusher eigentlich unterwegs sind. Und das ist für ihn auf jeden Fall sehr, sehr gut für Bobby Wagner, der natürlich gezeigt hat, dass er ein absoluter, wichtiger Mittelpunkt ist von den Seattle Seahawks in der Defense, als derjenige, der eben die Kommunikation hat, der sozusagen der Quarterback der Defense ist und das eben über sehr viele Jahre jetzt, vor allen Dingen auch in schwierigen Zeiten der Seahawks, eigentlich immer die Person war, die so ein bisschen die Fahne hochgehalten hat für diese ja recht von sich aus überzeugte, stolze Defense der Seahawks, die ja so ein bisschen gelitten hat. Von daher für ihn auf jeden Fall sehr, sehr gut. Richard Sherman hat ihm ja auch so ein bisschen gratuliert dann direkt zu der Art und Weise, das eben selber zu machen. Und egal, wie es dann am Ende sich wirklich darstellt, wie viel mehr er vielleicht hat als andere oder vielleicht wie viel weniger er hat nach dem nächsten großen Linebacker, der einen neuen Vertrag bekommt, er muss an den Agent auch nichts abziehen, also beziehungsweise abdrücken. Ja. Er hat all das Geld dann für sich. Natürlich hat er wahrscheinlich auch Leute, die ihm beraten, die ihm helfen, die mit ihm irgendwie finanzieller Schuld stehen dann oder eher bei ihnen. Aber nichtsdestotrotz hat er keinen beispielsweise Drew Rosenhaus, der mit Sicherheit sehr viel Geld bei den Verträgen, die er dann verhandelt, auch einbehält.
Ja, soweit ich weiß, ist das geregelt, dass maximal 3% quasi an die Berater und Agenten, also dass sie maximal 3% verlangen dürfen, was, ja, ich meine, ich glaube schon, dass Agenten das am Ende wert sind, denn es gibt sicherlich Einzelfälle und es kann ja auch durchaus sein, dass Spieler Spaß daran haben, das selber aus, sich da reinzuarbeiten, das besser zu verstehen und das dann am Ende auch selber auszuhandeln. Aber tendenziell glaube ich schon, dass es auf ja, auf mittelfristige Sicht die Agenten sich keine Sorgen machen müssen, dass sie arbeitslos werden.
Nee, das mit Sicherheit nicht. Ich, und auch abgesehen von den Prozent zahlst du, glaube ich, schon bei einer Agency, wenn du unter Vertrag bist, ja auch mehr als nur, wenn du deinen neuen Vertrag verhandelt hast und die festgelegten Prozent abdrücken musst, kann ich mir vorstellen, dass da häufig auch noch sonst so Gelder fließen, denn das...
Ich glaube, das ist gecapped. Also ich glaube, das ist wirklich, dass wenn du...
Für
wenn,
alles? Also wirklich für...
Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass jeder Agent muss quasi zertifiziert werden von der NFLPA, muss auch
einen Test machen.
Genau, einen Test machen. Die finden jetzt gerade, jetzt zur Zeit, glaube ich, auch gerade wieder statt. Und man hört das immer so ein bisschen Gemurmel dann bei Twitter unter den Salary Cap Leuten, dass sie dann häufiger mal sich darauf Bezug nehmen oder so. Und ich habe schon mehrmals gelesen, dass es halt diese 3% Cap gibt, die Agents quasi nehmen dürfen, wenn sie halt quasi zertifiziert sein wollen. Ne? Denn diese Zertifizierung kann natürlich auch jederzeit wieder entzogen werden von der NFLPA und dann dürfen sie Spieler halt auch nicht vertreten. Und dementsprechend glaube ich, dass das, also ich könnte es mir gut vorstellen, dass es wirklich komplett maximal 3% halt sind. Unter Umständen sich dann auch Agenten, wenn sie dann vielleicht eher neu im Business drin sind und noch nicht so einen großen Kundenstamm haben, unter Umständen dann vielleicht auch günstigere Raten anbieten, um halt attraktiver sein für Spieler und sich dann so quasi ein Staple, oh, das wäre dann Stall, ne? Irgendwie komisch, von Spielern aufzubauen, einen Kader quasi von Klienten zu erarbeiten. Und na, ich weiß nicht, wenn du überlegst, 3% von 54 Millionen, das sind etwas mehr als 1,5 Millionen. Scheint für mich jetzt nicht unbedingt so unwahrscheinlich, dass ein Agent nicht die vielleicht auch hätte mehr herausarbeiten können. Das ist das, was ich... Ne?
Ja, ich glaube halt immer, wenn du mit deinem sozusagen Home-Team verhandelst, ist es, glaube ich, der Agent dann nicht mehr ganz so wichtig. Natürlich kommt es auf den Spieler an. Aber wenn, denn auch ein Bobby Wagner wird wahrscheinlich Beratung haben, sei es aus dem privaten Umfeld.
Ja,
das
hat
oder,
er selber auch erzählt, ja. Oder, also er hat zwischendurch auch mit Anwälten und auch eben. Mit Accountants, wie heißt das auf Deutsch? Buchhaltern quasi gesprochen. Und die wird er, ja, du hast recht, die wird er auch bezahlt haben müssen. Also insofern, naja,
aber
ich weiß es nicht.
Was ich sagen wollte kurz noch, ist eben, ich glaube, wenn du mit deinem Home-Team arbeitest, ist der Faktor, den Agenten für mich, der sie für mich sehr, sehr wichtig macht, ist einfach die Beziehung, die sie haben. Wenn du jetzt quasi eine Agent, große Player-Agency hast, die mit vielen Leuten arbeitet, vielen Mitarbeitenden arbeitet und du suchst ein neues Team, dann haben die natürlich überall sozusagen ihre Fühler, ihre Beziehungen, die sie ausspielen können, die mit Sicherheit sehr, sehr viel bringt. Das ist dann für einen einzelnen Spieler, wenn will er es wirklich alleine machen, vordergründig, deutlich schwieriger, als wenn er quasi mit dem Team verhandelt, das er selber schon in- und auswendig kennt und vor allen Dingen auch die Leute, mit denen er verhandelt, sehr, sehr gut kennt. Also für Bobby Wagner wäre es, glaube ich, deutlich schwieriger gewesen, jetzt mit den Tennessee Titans zu verhandeln, alleine, ohne sozusagen den Background eines Agenten, der vielleicht schon durch vorherige Vertragsabschlüsse oder einfach nur durch generell Beziehungen business-related einfach schon da Know-how hat, wie die Leute vielleicht unterwegs sind und ticken oder was sie machen oder was nicht. Also von daher, sobald es quasi rausgeht auf den freien Markt, ist, glaube ich, der Agent extrem wichtig. Wenn du in der Lage bist, so wie Bobby Wagner, das bei deinem Home-Team selber zu verhandeln, ja, kann das gut funktionieren. Und ja, definitiv wird er natürlich da Unterstützung gehabt haben, allein das Vertragswerk auf Zulässigkeiten prüfen zu lassen.
Ja, beziehungsweise auf Nicht-Abzockung.
Ja, genau. Ein weiterer, Tennessee Titans habe ich gerade angesprochen, zufälligerweise, ist Kevin Byard. Safety, der vorletzten Jahr ein großartiges Jahr hatte, der Safety der Titans, im letzten Jahr dann auch noch ein sehr, sehr gutes Jahr hatte, aber nicht mehr ganz so das Level des Jahres davor in meinen Augen. Auch er hat eine neue Vertragsverlängerung bekommen von den Titans über 5 Jahre, 70,5 Millionen von den Titans, wie gesagt, mit 31 garantiert.
Ja, er reiht sich in die Top-Riege der bestbezahlten Safeties in der NFL ein, pusht sogar den Vertragswert noch um flockige 100.000 Euro für den höchstbezahlten Safety quasi in der NFL nach oben. Ist insgesamt meines Erachtens so ein relativ normaler, normales Vorgehen, oder? Würdest du nicht auch sagen?
Ja.
Starker Safety, das Team ist mit ihm zufrieden, will ihn halten. Dem Team ist selber klar, dass sie Top-Dollar quasi für ihn bezahlen müssen. Kevin Byard ist zufrieden bei den Titans in Tennessee und gibt sich damit zufrieden, ohne jetzt irgendwie massiv zu pushen. Ja, also so stellt man sich das als Fan gerade bestenfalls doch schon vor. Vielleicht natürlich weniger Geld dann am Ende, weil der Fan möchte natürlich, dass das Team mehr Geld zur Verfügung hat. Ist ja auch alles sehr verständlich. Aber eine flockige eine Vertragsverlängerung ausgehandelt in einem vernünftigen Rahmen, alles in Ordnung.
Ja, vor allen Dingen, insgesamt haben die Titans natürlich jetzt auch einiges investiert in die Secondary. Klar, Mike Rabel kommt so ein bisschen aus der Defense, legt wahrscheinlich auch einen großen Wert darauf. Es ist ja immer auch mit vielen wahrscheinlich auch relativ falsch interpretierten, falsch gedachten Stolz, der dann hergeht. Aber so diese wir brauchen eine gute Defense und so weiter und so fort, oder der Stolz, den wir aufbauen, der entspringt aus unserer Defense. Aber auf jeden Fall haben sie viel Geld reingesetzt. Malcolm Butler, den sie ja geholt haben, auch Logan Ryan, der noch da ist, Kevin Byard, der jetzt einen neuen Vertrag bekommen hat. Also die Secondary der Titans ist stark und mit Kevin Byard halten sie eben einen ganz, ganz wichtigen Faktor, nämlich den Safety, bei sich an Bord.
Christian. Ja, wird noch interessant zu sein, wie sich das bei den Titans weiterentwickelt, denn Butler war ja doch ein teures Signing insgesamt und ob jeder Tennessee-Fan so zufrieden mit ihm ist, ist so ein bisschen die Frage. Dieses Jahr ist er mit Sicherheit noch sicher, denn sein Base-Salary ist garantiert in diesem Jahr, was ich glaube etwas um die 10 Millionen liegt, aber im nächsten Jahr wird er dann cutbar, wie es dann immer so schön heißt oder wie ich es immer so schön sage. Und
wie viel Wertschätzung du über Menschen sprichst.
Ja gut, das sind mehrfache Millionäre, ne? Da ist das doch nochmal was anderes, finde ich. Aber ja, wir werden sehen, die Titans sowieso viele Fragezeichen. Also es ist sehr spannend, wie sich das mit Marcus Mariota entwickelt, der jetzt gerade unter seiner 5-Jahres-Option immer noch steht und keinen Langzeitvertrag hat und vermutlich, bevor die Saison losgeht, auch keine Pocken bekommen wird. Wahrscheinlich auch nicht in diesem Jahr, denke ich, es sei denn, er legt so einen unglaublich starken Start hin, dass die Titans sich dann auf einmal doch sicher sind, dass er der eine ist, der Auserwählte ist, der sie in die glorreiche Zukunft führt, aber tendenziell steht, glaube ich, für das Front Office um GM John Robinson in 2020 ein ereignisreiches Jahr wahrscheinlich an.
Ja, schade eigentlich, ne? Weil insgesamt das Team, insgesamt wirklich ein starkes Team, ist auch in der Tiefe ein sehr gutes Team, was den Kader angeht, was aber nie wirklich mehr als an den Playoffs zu kratzen, beziehungsweise eben mal kurz reinzuhüpfen für ein Spiel, nicht mehr rausholen kann. Eigentlich, was das Talent angeht, mit Sicherheit ein sehr, sehr gutes Team, was mehr erreichen könnte, aber es scheitert einfach so ein bisschen an der Konstanz. Großartige Spiele, gerade im letzten Jahr auch diese ganzen Overtime-Krimis, die sie hatten und knappen Spiele, die sie gewonnen haben, aber dann eben in der Woche drauf dann gegen ein vermeintlich schwächeres Team verloren. Marcus Mariota mit seinen Verletzungsproblemen. Das ist so ein bisschen schade, so eine ständige Achterbahnfahrt bei den Titans. Ich glaube, vor 2-3 Jahren oder was, vor 2 Jahren, ich weiß es nicht, vor der Saison war ich wirklich sehr, habe ich sehr dran geglaubt, ähnlich wie du jetzt irgendwie an die Colts glaubst, habe ich so gedacht, so ja, die Titans dieses Jahr, und dann haben sie zwischendurch so Phasen gehabt, wo du gedacht hast, oh ja, die sehen sehr, sehr gut aus in der AFC, aber tja, dann hat es doch nie wirklich gereicht.
Ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht, ja, es könnte gut sein, dass es vor 2 Jahren war. Ich kann mich auch daran erinnern, da hatte ich auch eine Zeit gehabt, wo ich doch eher freudig auf sie geschaut habe.
Wir haben was so das Coaching angeht, nicht immer so freudig auf Mike Tomlin geguckt, Christian. Er hatte auch eine Vertragsverlängerung bekommen, eine Einjahresvertragsverlängerung. Auf der einen Seite gut, auch wenn es nur eine Einjahresvertragsverlängerung ist, denn er stand jetzt auch in der Kritik, auch intern. Im Grunde genommen wurde ihm auch häufig zur Last gelegt, dass er eben das Team, sein Stil, das Team zu führen, sei eben vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen oder sei vielleicht auch nicht so adäquat gewesen immer, die Unruhen, die es da gab, dann, dass er quasi Ben Roethlisberger so ein bisschen immer den Rücken gestärkt hat, obwohl der eben reihenweise die eigenen Mitspieler unter den Bus geworfen hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist es extrem wichtig, ein gutes Zeichen, dass ein Minority-Coach weiterhin in der Liga ist und zumindest noch mal eine Jahresverlängerung bekommen hat, in Zeiten, in denen alle darüber sprechen, dass wir nicht mehr nur weiße Coaches an der Seitenlinie haben dürfen, was alle aber sagen, ja okay, aber leider gibt es ja keine anderen, so nach dem Motto, es bewirbt sich ja keiner und wir können ja immer nur den nächsten weißen Headcoach buchen, es ist zumindest in dieser Hinsicht ein gutes Zeichen, dass da People of Color an der Seitenlinie als Headcoach steht.
Da hast du definitiv recht. Das ist auch eine Sache, die ich tatsächlich bei Tomlin irgendwie, glaube ich, auch nicht zu viel, nicht genug berücksichtige, denn irgendwie mag ich ihn nicht. Das ist, beziehungsweise seine Coaching-Qualitäten mag ich nicht. Und ich glaube, ich habe auch seine Seitenlinien-Aktion gegen Baltimore damals, war das Jones, ne?
Jacoby Jones, ja.
Ja,
er hat sich erschrocken, er hat auf den Jumbotron geguckt, noch einmal. Weißt du, das war auf einmal da, weil der so schnell ist. Er hat den Punt so schnell returned. Also, was willst du machen?
Ne? Ja, stimmt. Das ist natürlich.
Und der ist ja auch noch zurückgehüpft. Ne? Hätte ja auch stehen bleiben können.
Also. Genau. Ja, ich glaube, seitdem habe ich den irgendwie gefressen. Ich weiß es nicht. Und dann, wenn die dann einmal auf meiner Badlist sind, dann wird es halt auch immer schwierig, dann wieder darunter zu kommen. Ich glaube, das ist so der Grund, warum ich immer so viele Gründe finde, ihn quasi kritisieren zu können. Das ist vielleicht nicht ganz fair, aber nun ja. Jetzt ist er erstmal noch relativ sicher, ne? Also die nächsten 3 Saisons steht er noch bei den Steelers unter Vertrag und das Team hat eine Option für 2022. Also insofern ist das eigentlich gar nicht so eine wichtige Nachricht. Was vielleicht noch ganz interessant dabei ist, dass es im letzten Jahr einige Stimmen von den Minority-Ownern des Teams gab, denn bei den Steelers gibt es, glaube ich, ein paar auch. Dave Tepper, jetzt habe ich den Namen nicht durcheinander geworfen, oder Felix?
Du meinst, David Tepper ist doch der Besitzer der Carolina Panthers.
Genau, und der war nämlich vorher auch Minority Owner bei den Steelers und das scheint so ein relativ, ich glaube, die Haslams, die dann die Browns gekauft haben, die waren, glaube ich, vor Tepper dann, glaube ich, Minority Owner bei den Steelers. Das scheint so eine Eintrittskarte quasi in den NFL Owner Club zu sein. Auf jeden Fall hatten die sich dort sich einige kritisch geäußert und gesagt, sie wollten doch eigentlich einen anderen Coach als Tomlin haben. Nur haben sie leider das Problem, dass sie zwar Anteile an dem Unternehmen quasi halten, aber überhaupt kein Mitspracherecht haben. Insofern ist die Frage, was das dann am Ende auch wieder wert ist.
Ja, absolut. Also wie gesagt, wir haben hier auch schon häufig drüber gesprochen, über eben genau dieses Problem. Die fadenscheinige und wirklich schlimme Ausrede immer der Besitzer bzw. der NFL, ja, wir haben ja keinen Pool, aus dem wir schöpfen können, von Coaches, die einer Minderheit angehören. Es gibt genug, die werden halt einfach nur nicht gefördert wie die anderen, wie die Sean McVays unserer Zeit und das ist halt einfach ein Problem. Insofern ist es gut zu sehen, dass jemand wie Mike Tomlin da ist, denn das braucht die Liga, sonst wird es noch viel schlimmer, was dieses Ungleichgewicht angeht in diesen wichtigen Positionen in der Liga. Mike Tomlin, der ja auch insgesamt eine erfolgreiche Zeit hat bei den Pittsburgh Steelers und ja auch in den letzten Jahren vielleicht halt teilweise auch einfach Pech hatte, weil häufig sind seine Entscheidungen auch nicht die Entscheidungen gewesen, die das Team so ein bisschen zerrüttelt haben. Also Le'Veon Bell, ich weiß nicht, wie weit er da dann mit involviert war. Das sind eben so Sachen, die man ihm definitiv nicht zur Last legen kann.
Zumindest wissen wir es nicht.
Ne? Ja, was auf jeden Fall eine Sache ist, er ist nicht so gut in dem Game Management, finde ich. Also teilweise das Einschätzen von, wann nehme ich das Timeout in der kritischen Phase, vor der Two-Minute-Warning oder danach. Also manchmal hat er in meinen Augen das Spiel nicht so ganz so analytisch im
Wolltest
Blick.
Du gerade verstanden sagen, oder?
Nee, das meine ich nicht, aber einfach so dieses schnelle Überschlagen oder zumindest einfach sich die Hilfe ranholen, zu sagen, okay, wir haben jetzt noch die Möglichkeit, wenn wir jetzt das Timeout nehmen, dann die Two-Minute-Warning oder eben danach, wie viele Possessions können wir noch bekommen, wie viel Zeit bleibt noch auf der Uhr oder auch, dass er häufig in manchen Momenten gefühlt von den eigenen Fans, habe ich manchmal den Eindruck gehabt, dazu verleitet wurde, eine Challenge-Flag zu werfen.
Auch in Situationen, wo etwas überhaupt nicht challengebar war. Ne? Das ist, da weiß man dann am Ende nicht genau, ob er quasi provozieren wollte und seine Missgunst quasi über die Entscheidung ausdrücken wollte oder ob er es tatsächlich nicht wusste. Aber auch darüber hinaus häufiger wirklich sehr, sehr fragliche Timeout-Entscheidung, was ja auch dazu geführt hat, dass zumindest bei den Steelers drüber nachgedacht wurde, quasi einen Ernie Adams einzustellen, also einen Game Management Assistant Coach, keine Ahnung, Berater oder sowas. Das hatten wir, glaube ich, im Februar oder so im Thema, glaube ich, auch gehabt, kurz auch angesprochen. Ich weiß leider nicht mehr, was daraus geworden ist, denn da wurde irgendwie nicht mehr so richtig viel drüber berichtet.
Christian, wir haben noch zwei große Themenblöcke auf jeden Fall. Das eine sind einmal Sperren und das andere sind die Verletzungen, die ich ansprach. Das Übel, dass man so ein bisschen mit sich schleppt oder die Teams mit sich schleppen, sobald sie eben sagen, okay Leute, jetzt trainieren wir wieder volle Pulle. Und ein Team hat es ganz dick getroffen, und zwar die New York Giants, denn sie sind von beiden Sachen betroffen, einmal von Sperre und von Verletzungen. Vor allen Dingen in ihrem Receiving Core. Golden Tate, Sterling Shepard, über den hatten wir auch schon mal kurz, den hatten wir schon mal kurz angesprochen. Und natürlich auch Corey Coleman, die verletzungsbedingt rausfallen, beziehungsweise Tate, der gesperrt wird.
Genau, alle auch unterschiedlich. Corey Coleman hat sich das Kreuzband gerissen, ist raus für die Saison. Nun werden die Giants jetzt wahrscheinlich auch nicht auf ihn alles gesetzt haben. Also das ist vielleicht jetzt nicht das größte Problem. Sterling Shepard hat, was hatte der nochmal für eine Verletzung gehabt?
Den Daumen gebrochen.
Daumen gebrochen, aber ist nicht komplett raus für die Saison. Wird wohl vielleicht sogar zur ersten Woche fertig sein.
Ja, er hatte zumindest letzte Woche dann schon auch wieder teilgenommen am Training, indem er quasi individuell trainiert hat.
Ja.
Ist natürlich die Frage, ab wann kann er voll einsteigen und die unglaublich harten Bälle, die Eli Manning ja wirft, auch dann fangen mit dem gebrochenen Daumen, sodass es ihn nicht mehr hindert. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Zumindest kann er in, wenn du so willst, Football-Shape bleiben, aber er kann eben noch nicht voll an den sozusagen 11-on-11-Drills teilnehmen.
Genau, glaube ich auch nicht, dass es jetzt ein riesiges Problem sein wird bei ihm, Sterling Shepard. Golden Tate wird aber aller Wahrscheinlichkeit nach, trotzdem er einen verständlichen Appeal quasi ausgesprochen hat an die Liga, 4 Spiele fehlen, denn er hat eine Substanz zu sich genommen, ohne zu wissen, dass er sie zu sich nimmt, und zwar, weil sie eine in Form eines IVF-Treatments.
Ja,
weißt du, wie das auf Deutsch heißt?
ich hatte das gerade im Kopf, oder muss ich lachen?
Ja, ich auch. Also, aber es fällt mir häufiger wieder raus. Es ist so ein typisches.
Ja.
Auch, naja, okay.
Auch die deutsche, das deutsche Wort dafür ist jetzt nicht wirklich.
Ist ähnlich, ne?
Ja.
Ja. In vitro.
In vitro, genau.
In vitro, irgendwas noch weiter dahinter.
Ja.
Genau, und das ist wahrscheinlich eine Potenzfördernd dann wahrscheinlich eher weniger, aber dann das hört sich komisch an, Fruchtbarkeitsfördernd. Naja, auf jeden Fall hat er dieses Präparat zu sich genommen und da waren halt Präparate oder zumindest ein Präparat drin, das auf der Liste steht, die nicht zu sich genommen werden. Das hat er so geäußert. Das ist sehr verständlich, dass er quasi denkt, so okay, vielleicht kann dann die Strafe reduziert werden oder vielleicht ganz wegfallen. Aber die Vergangenheit zeigt, dass das sehr selten passiert, denn es ist schon ein paar Mal vorgekommen. Ich weiß leider nicht mehr, bei wem es war. Ich glaube, ich habe es mir auch hier auch aufgeschrieben. Nee, habe ich nicht.
Der berühmte Dieter Baumann mit seiner ich verwechsel immer den Namen. Heißt er wirklich Dieter Baumann? Der Langstreckenläufer, der gesagt hat, es war in seiner Zahnpasta.
Ach, das war der mit der Zahnpasta.
Ja, genau.
Gab es noch nicht auch diesen Alpizin-Typen? Der mit Koffein oder so? War da nicht auch mal ein Fall?
Nee, es gab da noch einen wunderschönen Fall. Da hat ein Radsportler gesagt, das war verunreinigtes Fleisch. Glenbluterol.
Rindfleisch irgendwie aus Argentinien oder so. Ne?
Und da kommt auch so ein bisschen ich habe Mitleid mit Golden Tate. Und wir haben in letzter Zeit so viel über Sperren gesprochen, die auf anderen Grundlagen beruhen. Wir haben darüber.
Robert Mathis war das. Der in 2014 hatte eine 4-Spiele-Strafe abgesessen. Und es war derselbe Fall, dass es quasi eine Fruchtbarkeitsmedizin war, wo die verantwortlich war für den positiven Test.
Ja, also genau, das ist halt das Problem. Also er wird die Spiele wahrscheinlich gesperrt werden mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, denn es gibt im Grunde genommen bei einem positiven Dopingbefund zwei Möglichkeiten, weswegen du freigesprochen werden kannst, wenn der Befall wirklich positiv ist, also die schöne A- und B-Probe. Wenn die beide positiv sind, kannst du im Grunde genommen nur noch gewinnen, wenn du den Prozess irgendwie inhaltlich in Frage stellen kannst. Sprich, die Urinprobe meinetwegen, die genommen wurde und wurde aus New York irgendwo in ein Labor gebracht und die Kühlkette wurde unterbrochen beispielsweise. Oder irgendwie sowas. Wenn du sowas nachweisen kannst,
Chain of Custody, ne?
Genau, dann hast du die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. In dem Fall von Golden Tate scheint es wahrscheinlich nicht der Fall zu sein. Deswegen wird er keine Chance haben, denn Unwissenheit schützt vor Schuld dann nicht in dem Fall, auch wenn es nervig ist im Zuge, weil mich nervt es in erster Linie, weil wir über Leute gesprochen haben, die wegen anderer Dinge gesperrt oder sogar nicht gesperrt werden und dann jemand wie Golden Tate für so etwas gesperrt wird. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, okay, Doping ist Doping und es ist halt, du kannst halt nicht sozusagen die Büchse öffnen und sagen, okay, du wusstest davon nichts, sorry, dann darfst du sozusagen wieder spielen. Das gleiche ist ja bei Talal Warren, dem Tackle der Tennessee Titans, der ebenfalls gesperrt wird oder zumindest erstmal gegen seine Sperre vorgehen will. Er hat nämlich ein Mittel genommen und das Schöne dabei ist, dass er auch noch so, in einer relativ, finde ich, peinlichen Sache einen eigenen Lügendetektor-Test angeordnet hat von einem privaten Anbieter. Und die Fragen wurden dann geleakt oder er hat sie selber geleakt, was dann ihn gefragt wurde, um nachzuweisen, dass er nichts davon wusste, diese Substanzen genommen zu haben. Und meistens erfährt man ja nicht, was die Spieler selber genommen haben. In dem Fall wissen wir es aber, und zwar ist das Ostarin oder Ostarin. Und laut USADA, also der US Anti-Doping Agency, ist das eben ein aus der Großfamilie der Wachstumshormone stammt. Also ist es nicht so krass wie ein anaboles Steroid für den Körper selber, aber es wird beispielsweise in Medikamenten verwendet oder als Medikament verwendet bei Leuten, die an Muskelschwund leiden. Das heißt, es ist ein wachstumsförderndes Muskelpräparat, das du gar nicht privat besitzen darfst. Das heißt, das darfst du gar nicht haben ohne sozusagen medizinische Erlaubnis. Und wenn Talal Warren sich jetzt hinsetzt und sagt, oh, ich wusste davon nichts, schaut euch meinen Polygraphentest an, ich bin unschuldig, dann bedeutet das halt einfach einen Scheißdreck, weil wenn er...
Ja, die Story da, ja. Wenn ich da kurz reingrätschen darf, was ich dazu gehört habe, ist, dass das bei einigen Spielern vorgekommen ist, auch bei sehr vielen College-Spielern vor allen Dingen oder ausschließlich, glaube ich. Und das ist ein, dass alle sich auf ein spezielles Supplement quasi berufen haben, das dann wohl damit verunreinigt oder was auch immer sein sollte.
Ja, aber also, who cares?
Ja, das ist wirklich die Sache. Es steht in den im Tarifvertrag der NFL und NFLPA drin, dass Spieler komplett selbstverantwortlich sind für die Dinge, die sie zu sich nehmen. Was natürlich sehr hart ist, aber das Problem ist, wenn man das umdenken würde, auch wenn man jetzt zum Beispiel bei Golden Tate sagen würde, okay, ne, das ist eine Sache, die ist es vielleicht auch einen höheren Wert mehr oder weniger. Sobald einmal quasi dort eingeknickt wurde, ist das halt ein Blueprint für jeden Spieler, quasi die Sache selber zu benutzen und dann zu sagen, ja, bei mir war es auch genauso. Und alleine schon deswegen ist das meines Erachtens eine Sache, die halt auch nicht overturned werden sollte.
Ja, und vor allen Dingen, wie gesagt, mir tut es leid für die Spieler im Lichte der Sperren, über die wir sonst gesprochen haben, weil das ist natürlich nicht verhältnismäßig. Nichtsdestotrotz gibt es von der USADA, ich nenne es mal lieber Deutsch, weil im Englischen breche ich mir einen ab, einfach ganz strikte Doping-Richtlinien. Auch wenn die NFL nicht wirklich mit der USADA kooperiert, gibt es halt einfach Doping-Richtlinien. Und man muss ja auch dazu sagen, die Doping-Kontrollen in der NFL sind verhältnismäßig lasch. Und dieses Mittel, was bei Luan da nachgewiesen wurde, ich weiß es nicht, ich kaufe den das nicht ab, dass es in irgendeinem Supplemental drin war, weil davon müsstest du dann schon am Tag, wenn es meinetwegen irgendein Drink war, musst du ja schon ordentlich was reinkippen, dass das dann meinetwegen 3 Wochen später, wenn du kontrolliert wirst, immer noch dementsprechend nachzuweisen ist. Und es ist ein ausgewiesenes Dopingmittel in den Dopingrichtlinien der Nationalen Dopingagentur. Und wenn du es in deinem Blut, in deinem Urin hast, dann hast du nun mal gedopt. Und so wie du sagst, die Verantwortlichkeit liegt bei den Profiathleten und dann kann ich halt nicht einfach irgendwelche, Drinks die ganze Zeit zu mir nehmen oder Präparate oder Tabletten schlucken oder was auch immer oder mich fit spritzen lassen, wenn ich nicht weiß, was da drin ist. Und wenn es mir egal ist, was da drin ist, dann darf ich mich halt nicht beschweren.
Ja. Ja, wir hatten ja auch in dieser Offseason einen ähnlichen Fall gehabt mit Ben Watson, dem Senior Tight End, der eigentlich dachte, dass er in Ruhestand gehen würde und dann gesagt hatte, okay, jetzt dope ich mich mal wieder frisch quasi, jetzt muss ich nicht mehr aufpassen. Und dann kamen die Patriots auf einmal an und haben gesagt, hey, hast du nicht doch nochmal Bock auf einen letzten Stint bei uns, vielleicht nochmal einen Super Bowl gewinnen und deine Karriere dort beenden, wo du sie gestartet hast? Hat er gesagt, ja, okay, aber hey, Bill, da ist noch so eine Kleinigkeit, die problematisch sein könnte.
Ich habe da gestern so ein paar Sachen zu mir genommen, von denen ich gar nicht mehr weiß, was es war.
Ja, ich weiß auch gar nicht, wie das passiert ist. Die waren auf einmal da und dann in meinem Magen oder in der Spritze und dann in meinem Po.
Ich bin morgens aufgewacht, das ganze Zimmer war verwüstet und dann bin ich neben dieser leeren Pillenschachtel aufgewacht. Oh, ich hoffe, ich muss heute nicht kontrolliert werden.
Es kann verständlich sein, man kann auch Mitleid mit den Spielern haben, man kann es ihnen auch glauben oder halt eben auch nicht, das bleibt dann auch immer jedem selbst überlassen. Der Schlussstrich sollte eigentlich sein, dass extremere Fälle zumindest meines Erachtens vorliegen müssen als jetzt bei Golden Tate und bei Taylor Lewan, dass dann quasi eine Sperre angepasst oder sogar gar aufgehoben wird, weil das meines Erachtens wirklich nur die Fluttore öffnet. Das ist absolut, zwar kein deutscher Ausdruck, aber ich hoffe, ihr wisst, was man meint, was ich meine.
Und bei dem kläglichen Versuch von Lewan, eben gegen seine Sperre vorzugehen, ist für mich zumindest eine sehr interessante Sache, wie gesagt, rausgekommen, und zwar das Mittel, auf das er positiv getestet wurde. Und er erweist dann natürlich auch vielen Leuten im Bärendienst, denn die Zeit der anabolen Steroide ist so ein bisschen, zumindest im Profisport, in dem eben die Nachweisverfahren deutlich besser geworden sind, kommt so ein bisschen aus der Mode, und jetzt wird natürlich nach neuen Mitteln gesucht. Und Ostarin ist eben eins, das noch nicht so super bekannt ist, so wie ich das zumindest verstanden habe. Das heißt, vielleicht wird dann da etwas Geld investiert, um da ein Schnelltestverfahren zu entwickeln. Denn es soll wohl sehr, sehr gut sein für den schnellen Muskelwiederaufbau oder schnellen Muskelzuwachs.
Das heißt, hat Peyton Manning nicht gerade eine Doku jetzt bei ESPN Plus rausgebracht?
Ja, aber du meinst, wie man illegal an Ostarin oder Ostarin kommt?
Könnte ja sein, ja. Aber die Doku war nicht bei ESPN, sondern bei Al Jazeera, ne?
Ja. Und wie gesagt, das Mittel bekommst du nicht irgendwie so. Das musst du dir schon irgendwie besorgen, und zwar ähnlich wie wenn du jetzt irgendwie Epo dir besorgen willst. Das kriegst du jetzt auch nicht so mal eben in der Apotheke Freihaus. Von daher hat es etwas Gutes. Ich habe mich zumindest darüber gefreut, endlich mal zu erfahren, worauf was so gerade en vogue ist.
Ja, aber was ich auch wirklich auch noch positiv anmerken wollte, ist, dass die NFL mittlerweile auch Wachstumshormone als Doping klassifiziert, denn das war ja war das 2014?
Worauf spielst du an?
Peyton Manning und die Story.
Das kann gut sein, ja.
Oder 2015, damals war nämlich HGH, da war zumindest das, also HGH, war damals das Mittel quasi, das immer in den Schlagzeilen war. Und damals war es noch nicht wirklich als gebannte Substanz überhaupt gelistet. Also insofern konnte man damals noch, wenn man wirklich so Early Adopter in Sachen Doping quasi war, frei davon kommen.
Ja, wie gesagt, die Wachstumshormone sind halt auch für den Körper, das weiß man halt mittlerweile auch, welche Schäden die anrichten können. Anabole Steroide sind natürlich sehr gefährlich, deswegen muss man irgendwo hinkommen, wo es nicht ganz so gefährlich ist, du trotzdem aber einen Effekt hast auf deine Leistungsfähigkeit nachher.
Ich frage mich, ob dann in 7 Jahren quasi auch rückwirkend, wie damals bei Lance Armstrong und bei den ganzen Tour de France-Profis,
alle Titel aberkannt werden?
Ja.
Ja.
Dass dann quasi so, dass dann Teams vielleicht auch komplett der Super Bowl-Sieg aberkannt wird und die Super Bowl-Teilnahme auch und ob dann am Ende vielleicht irgendwie so der sechste Seed aus der AFC gegen den fünften Seed aus der NFC quasi im Super Bowl rein rechnerisch treffen würde und dann würde man auswürfeln, wer quasi das gewinnt und dann den Super Bowl-Titel im Nachhinein anerkannt bekommt.
Ja, oder man macht ein neues Format daraus, gründet einen NFL-Ableger in Konkurrenz zu den neuen NFL-Ablegern, die es gibt und sagt, okay, wir haben jetzt die Leute getestet, die damals unter Doping waren. Und die Teams von damals müssen nochmal neu gegeneinander antreten.
Oh.
Weißt du?
Dann hast du ja so Charity-Matches, so wie quasi beim Tennis immer,
ja, genau,
irgendwie McEnroe gegen Agassi spielt und die sich irgendwie so künstlich aufregen.
Ja, das wäre eigentlich sehr interessant. Nochmal die Altstars nochmal rausholen, die noch nicht irgendwie an CTE leiden und dann nochmal sagen, ihr dürft jetzt nochmal den Super Bowl-Titel von 1999 ausspielen. Kommen wir nochmal zurück, Christian, zu den New York Giants, die ja, wie gesagt, jetzt Golden Tate 4 Spiele mit großer Wahrscheinlichkeit nicht an Bord haben. Sterling Shepard, der, wenn alles gut läuft, zur Woche 1 wieder da ist, aber vielleicht auch so ein bisschen hinten dran ist. Dann Coleman, der zumindest, der sich selbst wahrscheinlich sehr viel erhofft hatte, als ehemaliger First-Round-Pick, der dann jetzt die komplette Saison ausfällt, im nächsten Jahr dann Free Agent wird, was für ihn natürlich wirklich nicht gut ist, also seine generelle Karriere ja wirklich nicht unbedingt von Glück verfolgt. Die Giants extrem dünn jetzt im Wide Receiver Core. Es wird gemunkelt, dass Kelvin Benjamin, ehemals Carolina Panthers, Buffalo Bills, vielleicht für sie eintreten könnte, hat ein Workout gehabt. Und jetzt die rein hypothetische Frage an dich, Christian: Ist es jetzt Zeit für Des Bryant zurückzukommen?
Kommt auf an, wen du fragst. Wenn du Des Bryant fragst, dann sagt er schon seit einem Jahr, ne?
Das wäre doch was, oder? Die Starting Wide Receiver Week 1 sind Kelvin Benjamin und Des Bryant und Eli Manning.
Oh, Eli Manning? Dann, okay. Ja. Ja. Ich meine, er hatte sich auch relativ spät die Achillessehne auch gerissen, ne? Das war doch in Woche 10 oder 11 oder so. Weißt du noch, wann das ungefähr war?
Keine Ahnung. Kann sein.
Also insofern, und dann hast du ja 9 Monate. Also es ist die Frage, ob er jetzt überhaupt im Moment schon fit ist, ne? Wir sehen das ja auch bei Demaryius Thomas bei den Patriots. Der ist ja auch noch nicht wirklich aktiv im Training drin. Der läuft zwar immer schon so ein bisschen rum, aber belastet sein, ich glaube, das war die linke Achillessehne, die ihm gerissen ist. Die belastet er immer noch nicht ganz. Also ist er noch sehr vorsichtig. Ist auch die Frage, ob das Bryant überhaupt fertig ist. Oder vertue ich mich jetzt vollkommen und hat sich das Kreuzband gerissen?
Nee, ich meine, es war die Achillessehne, aber gut. Also wie gesagt, für die Giants keine ruhmreichen Start ins Training Camp, beziehungsweise dann eben auch jetzt in die Preseason. Denn sie werden jetzt erstmal planen beziehungsweise trainieren müssen mit denen, die noch da sind. Unter anderem Leute wie Benny Fowler oder auch Russell Shepard, Cody Latimer. Aber das ist jetzt natürlich nicht unbedingt ideal.
Ja. Das sind eher so alte Namen, die damals schon eher so B-Receiver waren, ne?
Ja.
Also, aber gut, ich meine, Giants halt, ne? Sorry an alle Giants-Fans, ich würde mir jetzt für dieses Jahr jetzt nicht so viel, ich würde halt eher hoffen, dass die Eli Manning-Situation sich ein bisschen klärt, ne?
Also kein Game Pass kaufen als Giants-Fan, sondern irgendwie aufs Fernsehen hoffen, dass da vielleicht irgendwann mal ein Spiel gezeigt wird?
Ja, in der Preseason vielleicht. Nein, Scherz beiseite. Natürlich wird da auch mal ein Spiel gezeigt, aber ich würde mir nicht zu viel
in der kaufen. Wiederholung. Die Jets haben auch einen kleinen Rückschlag gelitten auf der Wide-Receiver-Position mit Jamison Crowder, der sich, den Knöchel verletzt hat. Da ist die Frage, wann, wie er wieder zurückkommen kann. Er zumindest für Sam Darnold auch eine sehr, sehr wichtige Anspielstation in der Offense der Jets. Über AJ Green hatten wir schon mal gesprochen. Da kam jetzt raus, dass er schon operiert wurde an seinem Knöchel und dass er jetzt so 6 bis 8 Wochen fehlen wird, wahrscheinlich.
Ja, das war auch irgendwie auch wieder so eine typische Twitter-gehypte Story, denn sie waren auf dem Trainingsfeld von Daytona, habe ich das richtig in Erinnerung?
Das kann sein, ja, das war so irgendwie.
Daytona kenne ich eigentlich nur von Daytona 100, ne? Ja. Tja, Es sieht so aus, als wenn der Turf, also der Trainingsbelag, der Rasen, wie auch immer, das Spielfeld jetzt am Ende wohl doch nicht schuld war, denn ich glaube, Kirkpatrick ist im Prinzip auf seinen Fuß draufgefallen und so wirkt es, zumindest haben das die Twitter-NFL-Doktoren und Doktorinnen so bestätigt. Insofern glaube ich jetzt nicht, dass es dort tatsächlich dann an dem Turf am Ende lag. Passt aber halt insofern, dass AJ Green ein paar schwierige Jahre halt hatte in der Vergangenheit, ne? Und jetzt wohl zumindest Woche 1 rausfallen wird, jetzt auch eine kleine Operation daran hatte, am Knöchel bzw. an den Bändern.
Sagte ich eben.
Oh, sorry, ja, ich habe mir da nicht zugehört.
Sollen wir eigentlich den Podcast aufstellen, Christian, dass du einen machst und ich einen mache?
Ja, können wir die auch.
Okay, aber zudem kommt jetzt auch noch hinzu, dass John Ross, der sozusagen nächste Wide Receiver der Bengals, sich auch verletzt hat mit einem Hammy und ein paar Wochen fehlen wird. Also deine Vorbereitung hapert es doch auch durchgehend bei den Bengals jetzt, die ja sowieso so schwierig zu greifen sind, für mich zumindest. Haben sie jetzt mit einigen Problemen zu kämpfen, was das Spielerlazarett angeht, denn das füllt sich täglich.
Ja, aber auch bei Cincy wäre ich halt auch vor diesen Nachrichten, was die Chancen für sie angeht, in dieser Saison sehr verhalten gewesen, ähnlich wie bei den Giants. Mit dem Unterschied, dass man bei Cincy sogar noch nicht mehr auf einen vermeintlichen Backup-QB, auf einen neuen Rookie gucken kann und hoffen kann und da seine ganzen Hoffnungen drauf projizieren kann.
Es gibt, fragen wir dich als Beat-Reporter, Christian, enger Vertrauter von Jerry Jones, was gibt's Neues in Sachen Ezekiel Elliott? Wie geht's ihm? Er trainiert ja jetzt wieder am Strand.
Ja, er ist in Mexiko.
Ja.
Ja, also er hält sich dort in Form. Er will richtig ripped zurückkommen. Wie geht's dann so schön rein? Also der möchte am liebsten 12-Pack haben und weiß, glaube ich, noch nicht, dass das genetisch ist, wie viele Packs man dann dort hat. Naja, egal. Sehr kontrovers und auch sehr sich selbst widersprechend sehr häufig, was man aus Dallas halt hört. Auf der einen Seite Judge Jerry Jones, Zeke Elliott ist der Strohhalm, der unseren Drink umrührt. Und wir wissen ja, dass es für Jerry Jones wenig Wichtigeres gibt als ein Drink. Insofern könnte man von der Aussage davon ausgehen, dass Zeke Elliott sehr wichtig für ihn ist. Aber auf der anderen Seite sagt man dann so, hat er jetzt in der letzten Woche gesagt, dass man heutzutage ja nicht mehr unbedingt einen Superstar Running Back braucht, um einen Super Bowl zu gewinnen. Also da sagt er quasi wieder was Gegenteiliges. Insgesamt.
Ja, er sagt, ja. You don't have to have a rushing champion.
Ja.
Also in Anlehnung natürlich an Emmitt Smith, der damals Rushing Champion war und den Super Bowl gewonnen hat.
94 war das, glaube ich, ne?
93. Und naja, klar, da hat er natürlich mal ein bisschen recht, der Jerry Jones. Nichtsdestotrotz wird es dem Ganzen nicht helfen, in der Öffentlichkeit den Spieler in zumindest, nicht, will nicht sagen Misskredit zu bringen, aber seine Rolle kleiner zu reden. Denn diese Zeiten von bevor wir uns an den Verhandlungstisch setzen, hauen wir erstmal über die Medien uns gegenseitig eins ins Gesicht. Ist nicht so unbedingt hilfreich, denn das verhärtet ja nur die Fronten.
Ja, ich meine, in solchen Situationen ist es natürlich immer gut, wenn man Agenten hat, der als Buffer dann zwischen dem knallharten Zahlen-Front-Office sitzt und dem Spieler, der unter Umständen seine persönlichen Gefühle verletzt und auch durchaus zu Recht verletzt sehen könnte, wenn man ihm vorwirft, dass er unwichtig sei. Was halt sehr weird ist und was auch häufig sehr weird ist bei Dallas, dass es halt auch Amari Cooper, dass alle hoch über den Klee gelobt werden, aber sobald es dann in die Verhandlungsphase reingeht, man dann doch ganz andere Töne hört, die halt teilweise diametral entgegenlaufen. Ja,
glaubst du?
Ich finde es ist halt ungeschickt, wenn der Besitzer Jerry Jones halt auch gleichzeitig dann sich als General Manager versucht, ne?
Ja, ich meine, ja, auf dem Papier ist das nicht, aber eigentlich ja schon. Glaubst du denn, es könnte dazu kommen, denn Dallas könnte ihn ja theoretisch für jeden Tag, den er nicht teilnimmt am Camp, bestrafen? Glaubst du, dass sie es machen werden? Dass es wirklich so weit kommt, dass sie sagen, okay, Elliott, für jeden Tag, den du da lieber am Strand deine Runden läufst, werden wir dir sozusagen die Strafe in Rechnung stellen?
Das wird häufig, wenn man sich einigermaßen positiv einigt, einen guten Kompromiss findet, sei es jetzt in einem Vertrag, in einer Vertragsverlängerung oder wenn man sich darauf einigt, dass er dann quasi zurückkommt, dann wird es häufig erlassen, also das Feinen quasi, beziehungsweise die Strafen werden dann nicht eingefordert. Das ist schwer vorherzusehen, finde ich. Tendenziell ist es eigentlich relativ klug, dass Ezekiel Elliott die ganze Geschichte jetzt macht und nicht im nächsten Jahr, denn voraussichtlich hat er in diesem Jahr ein geringeres Gehalt, wo dann die Strafen von abgezogen werden können, als es im nächsten Jahr der Fall ist. Aber insgesamt muss ich auch sagen, ich glaube, ich habe das hier im Podcast vor 2 Wochen oder so auch schon gesagt, ich wäre jetzt auch nicht unglaublich überrascht, wenn Dallas sagt, okay, spiel dieses Jahr, spiel nächstes Jahr unter der 5-Jahres-Option und dann gehen wir den Franchise-Tag und dann nochmal ein Franchise-Tag und dann guck mal, wo du in der Free Agency landest, wenn du 7 Jahre Running-Back-Positionsspiel hinter dich gebracht hast.
Ja, dann ist er durch.
Ja, wahrscheinlich, ne? Also, ja. Ich weiß nicht, ob Dallas das wirklich so abzieht, denn sie sind ja... Ich glaube nicht, dass das so ganz zu ihrem Image passen würde und ich weiß auch nicht, ob Elliott das mit sich machen lassen würde, ob er dann vielleicht wirklich auch so eine Art Le'Veon Bell-Route gehen wird.
Ich hoffe aber für ihn. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich Ezekiel Elliott jeden Tag das Beste wünsche. Das ist jetzt nicht unbedingt auf meiner absoluten Badlist, der Elliott, aber nichtsdestotrotz sollte er es auf jeden Fall machen, denn mich stört halt einfach dieses nach außen zu Schaustellen des Teams, dass Spieler irgendwie gierig, nervig und bescheuert sind und doch eigentlich froh sein sollten, dass sie in dieser großartigen Community, keine Ahnung, diesen Sport ausleben dürfen. Und das macht Jerry Jones dann natürlich mal wieder. Das finde ich halt immer nervig, dem Spieler dann im Grunde genommen die Foulkarte hinzuschieben. Das finde ich sehr, sehr unschön immer. Also entweder man hält einfach die Klappe und regelt das intern, oder, ja, keine Ahnung.
Ja, du hast nicht Unrecht, das ist schon, da sind die Spieler ja aber auch generell in der NFL häufig in einer sehr, sehr schlechten Situation. Sobald sie halt einen Holdout betreiben, ist es eigentlich, zumindest wirkt es immer so, dass die Fans absolut gegen die Spieler sich stellen und absolut auf die Seite des Teams und offensichtlich nicht die Machtverhältnisse dahinter wirklich durchschauen. Ne? Also wie oft hört man irgendwelche Aussagen, ja, was stellt er sich denn so an? Der hat schon irgendwie so und so viele Millionen verdient. Ja. Setzt es dann aber halt nicht ins Verhältnis und guckt, wie viele Milliarden quasi unter Umständen der Besitzer des Teams schon verdient hat. Ne? Und da haben es Spieler wirklich sehr, sehr schwer. Allerdings sehen wir ja eine Menge Holdouts im Moment im Training Camp. Meines Erachtens gefühlt mehr beziehungsweise bedeutendere, als wir es sonst getan haben in der Training Camp Saison. Und vielleicht erfahren wir da so einen gewissen Shift bei den Spielern, dass die sich mehr durchsetzen und vielleicht mehr ihre Hebel, auch wenn sie kurz sind, quasi zum Einsatz bringen.
Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, das Großartige, was wir schon letztes Jahr, aber was man auch in den nächsten Jahren mehr und mehr Leuten wie Le'Veon Bell dann noch zuschreiben kann, dass er einfach da so ein bisschen die Tür geöffnet hat schon mal. Und natürlich ist alles jetzt unter dem großen Riesendunst des CBA. Aber nichtsdestotrotz haben eben gewisse Spieler, die das auch durchgezogen haben und dann eben auch sehr, sehr viel Shelter auf sich genommen haben und vielleicht auch Geld verloren haben, da auf jeden Fall so einen kleinen Weg vorbereitet für die anderen Spieler, die jetzt eben dann in dem Moment einfach auch mutiger werden. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache und hilft insgesamt einfach auch der Liga ein bisschen zu gesunden, was die Idee von wie viel ist ein Spieler wirklich wert angeht.
Ja, gut, ich meine, da gibt es ja auch nicht eine richtige Antwort. Das ist ja auch wiederum das Problem. Ne? Es gibt ja viele verschiedene
pay
Sachen,
that
die
man.
Man pay him. Show me the money.
Ich weiß gar nicht, was hat Dings dazu schon hat. Was hast du in letzter Zeit hier Stephen A. gehört? Was er dazu ist, der großer Cowboys?
Keine Ahnung, nee. Stephen A. Versuche ich zu vermeiden.
Oh, schade.
Und Max Kellerman und Skip Bayless, wie sie alle heißen, die ganzen Schreiköpfe.
Ja, die sind demnächst, sind die alle bei The Zone bestimmt.
Ja, wer weiß.
Die cleveren Jungs, die es für ESPN gemacht haben und jetzt geht ESPN so ein bisschen Bach runter, die wissen schon, wo sie die dann verwerten können wieder, die unglaublich.
Wobei ESPN hat jetzt wieder, habe ich irgendwie mitbekommen, massiv viel Geld rausgehauen. Ne? Die haben jetzt irgendwie, haben die jetzt nicht wieder einen Ex-Spieler gerade unter Vertrag genommen, der in den Ruhestand gegangen ist?
Haben die nicht Pat McAfee jetzt irgendwie zum Kommentator gemacht? Das ist auch irgendjemand, den man nicht unbedingt
Nee, der macht das College-Programm ja, den Donnerstag.
Das ist genauso schlimm.
So. Ja. Ja, das
ist auch so ein Schreihals, ne? Der Barstuhl, genau, aus dem schrecklichen Dunstkreis kommt. Also, wir sehen auch unsere Football-Medienlandschaft in Deutschland, die noch nie so großartig war, wird nicht unbedingt besser. Eine Sache, Christian, auch da bist du natürlich großer Experte, was die Dolphins angeht mit ihrem neuen Head Coach Brian Flores, der den Offensive Line Coach rausgeschmissen hat und dann den guten alten Buddy, den er schon von Patriots-Zeiten kennt, Dave de
Guglielmo.
Guglielmo? Wird das aus Guglielmo eigentlich am Ende?
Ja, also so habe ich es zumindest immer gehört, wenn es ausgesprochen wird. Es wurde immer Dave de Guglielmo ausgesprochen. Wobei man das so, ja, okay, es geht nicht. De Guglielmo, so habe ich es auf jeden Fall mal gehört.
Okay, ja, dann wird es wahrscheinlich genauso richtig sein.
Keine Ahnung. Ja, er ist, nachdem er, glaube ich, so eine Consultant-Rolle hatte jetzt in diesem Jahr bei den Dolphins, ist er jetzt in die Rolle des Offensive-Line-Coaches hineingerückt, nachdem Brian Flores sich offensichtlich mit dem vorherigen Line-Coach Pat Flaherty, das ist auch jetzt nicht so leicht, ne? Flaherty.
Na, ist doch deutlich leichter als Guglielmo.
Ja, das stimmt. Aber er rückt in die Position auf. Er war zwischenzeitlich bei den Colts, nachdem er 2014 oder 2015 ein Jahr eingesprungen ist, beziehungsweise ein Jahr Offensive Line Coach war, in dem Dante Scarnecchia, auch so ein Name, der nicht unbedingt so leicht auszusprechen ist, wenn man ihn nur vor sich liegen hat, in den Ruhestand gegangen ist für ein Jahr.
Ja.
Aber
der war schon
da waren die Patriots.
In Nantucket im Altenheim, da hat den Bill nochmal rausgeholt mit dem Boot.
Genau. Insofern, ja, wir werden sehen. Aber Brian Flores kennt ihn, der wird sich dabei was gedacht haben.
Wahrscheinlich, denn so wie man ja auch gehört hat, ist Brian Flores auch, er zieht so ein bisschen das durch, was alle versuchen, die aus New England weggehen, so diesen harten Weg durchzuziehen. Es gab mehrere Berichte, dass er mit Spielern und auch mit Coaches, Assistant Coaches aneinander geraten ist, weil die eben nicht so, wie man im Englischen sagt, so buy-in waren und eben dem Ganzen so gefolgt sind, wie er sich das vorstellt und quasi den gleichen Drang verspürt haben, das Ganze jetzt rumzureißen und wirklich mal wirklich die Sachen anzupacken. Und Ähnliches hat man ja auch gehört von Matt Patricia, der ja in seinem ersten Jahr in Detroit auch häufig, zumindest von den Beat Reportern hat man es gehört, angeeckt ist mit Leuten da, weil er einfach mit der laschen Art da nicht mehr umgehen konnte und einfach gesagt, okay, wenn ihr erfolgreich sein wollt, dann müsst ihr jetzt quasi alle mir hinterherlaufen und wenn ich aus dem Fenster springe, müsst ihr hinterher springen, so nach dem Motto. Scheint so, als würde Flores diesen gleichen Weg einzuschlagen versuchen bei den Dolphins. Mal gucken, ob es funktioniert. Zumindest hat er jetzt gesagt, dass Ryan Fitzmagic dieses Quarterback-Battle anführt momentan und momentan als der Starter rausgehen würde.
Ja, es ist jetzt vielleicht am Ende nicht so super verwunderlich, denn noch ist ja nicht viel Zeit vergangen und dementsprechend dürfte es natürlich auch für Josh Rosen noch nicht so super leicht gewesen sein, sich komplett einzuarbeiten in dieses Team, vielleicht auch in das Playbook und insofern ein Season-Starter, wie es Ryan Fitzpatrick ist, dazu noch mit seiner Ivy League-Ausbildung, ist natürlich auch ein besonders smarter Mann. Das war jetzt so leicht schnippisch formuliert. Wundert mich das nicht, denn gleichzeitig ist es, glaube ich, auch taktisch die beste Herangehensweise für die Dolphins, wenn sie wirklich Josh Rosen ganz vorsichtig betrachten und einfach auch so wenig Druck wie möglich von den Medien aussetzen. Stell dir mal vor, sie würden jetzt sagen, Josh Rosen ist unser Starter, was dann auch für einen Medienhype wieder um ihn passieren würde. Und ich glaube, so ist es sogar auch leichter für Rosen, sich zu entwickeln und zu entfalten.
Ja, das stimmt. Ich hoffe es für ihn, denn ich wünsche es ihm sehr und ich wünsche, dass er da in Miami wirklich auch in den kommenden Jahren, je nachdem, wie der Plan von ihnen ist, Erfolg haben wird, denn ich wünsche es ihm einfach.
Ja, es ist aber halt nicht so eine leichte Situation, ne? Denn entweder, also die sicherste Variante für ihn, dass er eine lange Karriere in der NFL hat, wäre die, dass er in diesem Jahr spielt und er in diesem Jahr gut spielt. Denn wenn er gar nicht spielen sollte, nehmen wir an, Ryan Fitzpatrick wird die ganze Saison durchspielen und nicht nur für 3 Spiele heiß werden, sondern wirklich für 16 Spiele heiß werden und nicht irgendwie eine Interception-Party zwischendurch feiern, dann werden die Dolphins halt auch wieder im nächsten Jahr, würden sie in den Draft gehen und sagen so, ja, okay, wir brauchen einen jungen Quarterback oder wir brauchen einen Quarterback und Rosen hat sich nicht unter Beweis stellen können. Es ist keine leichte Situation für ihn.
Eine andere Sache, die mir so ein bisschen gegen den Strich gegangen ist die Woche, war, als ich wieder mal gelesen habe von Kareem Hunt. Und zwar hat der eigene Besitzer der Browns, Jimmy Haslam, zumindest auch schon öffentlich kundgetan, dass er mit der NFL in Kontakt treten möchte, in der Hoffnung, dass Kareem Hunt trotz seiner Sperre, der 8-Spiele-Sperre, die er bekommen hat, sich mit bei dem Team aufhalten darf, sprich bei allen Meetings etc. dabei sein darf. Denn normalerweise ist es so vorgegeben, dass wenn du gesperrt bist, ab dem Tag Start der Regular Season, bist du raus aus dem Spielbetrieb, du bist raus aus allen Meetings, du bist raus aus allem, was das Team dann eben macht, Training und vorbereitungstechnisch. Und
ich glaube, du darfst sogar noch nicht mal den Fitnessraum benutzen, der im Team ist, also der in den Team-Facilities drin ist.
Und darfst dann erst wieder kommen, wenn die Sperre abgesessen wurde. Jimmy Haslam hofft jetzt, dass er das bei Kareem Hunt so ein bisschen umgehen kann. Ich weiß es nicht. Also ich finde es schwierig, in der Personalie Kareem Hunt das zu machen, wenn jetzt irgendwie Gettleman gesagt hätte, ich möchte aber dann, dass Golden Tate trotzdem da sein darf. Ist was anderes, was völlig anderes, aber bei der Personalie Kareem Hunt das nochmal so in die Öffentlichkeit zu tragen und ihm dann auch nochmal so ein bisschen so wie so eine Sperre auf Bewährung aufzudrücken, weil er darf irgendwie komplett teilnehmen, finde ich extrem, extrem verwerflich.
Das Argument, das immer kommt, ist gerade, wenn es halt diese ominösen Off-Field-Issues sind, also Domestic Violence oder Gewalt oder Marihuana-Konsum, Teams versuchen dann immer gerne zu argumentieren und zu sagen, ja, wir wollen ihnen Strukturen geben, die brauchen die Strukturen, also die Spieler brauchen die Strukturen, um quasi davon loszukommen von ihren Problemen. Was möglicherweise sogar auch wahr sein kann.
Ja,
ich persönlich finde aber nicht, dass das nur in den Team-Facilities quasi möglich ist.
Genau.
Wenn das Team dem Spieler Support geben möchte, dann können sie ihm mit Sicherheit, wenn es Marihuana ist quasi oder andere Drogen, in eine Rehab-Facility schicken quasi oder anderweitige Sportpsychologen engagieren, außerhalb des Teams quasi einfach dann für den Zeitraum engagieren und dann den Spieler in der Zeit dann damit zu beaufsichtigen. Ich finde es auch, wie du, ziemlich iffy.
Ja, vor allen Dingen genau das, was du sagst. Sie könnten Kareem Hunt 10 Leute bezahlen, die ihn den ganzen Tag beschäftigen, die ihn von einem Workshop zum nächsten Vortrag bringen, in denen er dann vielleicht mal Sachen hört, wie die Problematik bei Domestic Violence, die Sachen wie toxische Maskulinität, die Sachen wie, wie sind so Machtstrukturen und warum ist er jemand, der das aufs Perfideste ausgenutzt hat. Also ihn da einfach mal weiterbilden und ihm so ein paar Sachen an die Hand geben, denn davon wird es auch in Cleveland und Umgebung zig Angebote geben, in denen er sich beteiligen könnte oder wo er sich reinsetzen könnte. Also es ist, wenn das ein reiner Argument ist, man möchte quasi seine Transition wieder sozusagen in die Welt der friedliebenden Menschen erleichtern, dann kann man ihm 200.000 Workshops mandatory aufbrummen, genau, vom Team und sagen, du gehst heute zu dem Vortrag, morgen gehst du zu dem Workshop und dann nimmst du am Wochenende an einem, keine Ahnung, Blog-Seminar zum Thema Domestic Violence teil. Wie kann ich vielleicht meinen Ärger nicht an unbedingt der Frau auslassen? Das sind so Sachen, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich glaube einfach, das reine wieder zurückholen ins Team, in die Facility, und den er wahrscheinlich von den Hälften der Typen dann noch irgendwie auf die Schulter klopft bekommt und sagt, ey, komm, du bist echt cool und so schlimm ist das auch echt nicht. Haben wir alle schon mal gemacht. Ich glaube nicht, dass das so der allerbeste Weg ist für eine smooth Transition.
Ja, es ist halt mal wieder so ein furchtbar ätzendes Scheinargument, das halt immer wieder benutzt wird von Menschen, die sich ein bisschen mit PR auskennen, in allen Bereichen des Lebens. klar, die Browns wollen ihn einfach am Start haben. Die wollen ihr Team so stark wie möglich gestalten können. Und das können sie dann natürlich in dem Moment, wo sie Kareem Hunt auch während der 8 Wochen Strafe quasi im Team dabei haben, wo sie ihn dann quasi dann vielleicht noch ein bisschen weiter coachen können und das Playbook weitermachen, beibringen können, näher beibringen können und auch überwachen können, dass er gut trainiert in der Zeit. Es ist ja durchaus verständlich, dass sie das Bedürfnis haben. Das Argument, das halt immer vorgebracht wird, das ist für mich halt einfach, ich finde das so nervig, weil das immer, das ist halt alles fake, ne? Das ist, nervt mich tierisch an, finde ich ätzend und durchaus auch verwerflich, muss ich schon sagen. Und dann hat die Haslam, also die, das ist glaube ich die Ehefrau, ne? Von, ja. Die glaube ich das Teampräsidentin ist, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, oder? Also quasi die Business-Side von dem Team leitet. Oder zumindest ist sie relativ weit oben in dem Office angesiedelt. Sie hat dann sich auch interviewen lassen und auch sich sehr strikt geäußert, dass es dass Kareem Hunt quasi keinen Platz im Team sicher hat, dass er sich unter Beweis stellen muss und auch angedeutet, dass es sowohl auf dem Feld als auch neben dem Feld sein muss. Das ist, ich persönlich bin da immer sehr skeptisch, das hört sich für mich immer wie Lipservice an, also quasi man sagt, was quasi erwartet wird von jemandem oder was halt eine gewisse Seite von Fans quasi dann beruhigen soll. Also da will ich das nicht definitiv sagen, ich meine, das kann auch tatsächlich ihre wirkliche Einstellung sein und sie kann da sehr hart sein und sehr skeptisch sein, denn Kareem Hunt ist jetzt bei weitem, was das Gehalt, das er bei den Browns bekommt, nicht sicher, aber es ist halt alles irgendwie, ja.
Ja, vor allen Dingen, hätte er irgendwie Marihuana geraucht, dann ist es immer easy, weil dann kann man sagen, okay, wir packen ihn jetzt sozusagen in eine Entziehungskur oder Entgiftungskur oder was auch immer. Wenn sowas wie Domestic Violence vorkommt, dann ist es immer so, naja, das ist irgendwie schwierig, da können wir jetzt auch nichts gegen machen. Auch Hauptsache, wir haben ihn bei uns in eine Facility. Also
genau.
Vielleicht, wenn
bei
du
uns
Glück,
kann er dann zu Gott finden.
Genau, vielleicht kannst du, wenn du Glück hast, machen wir dann noch irgendwie so einen 0815 Anger Management Kurs. Aber das eigentliche Problem wird nicht angegangen. Wohingegen, wenn er Gras geraucht hat, dann weiß man natürlich sofort, welches riesengroße Problem dieser arme Mensch hat. Und das kann man natürlich alles bekämpfen. Aber so Domestic Violence ist irgendwie schwierig. Also was sollen wir da machen, so nach dem Motto? Und das ist irgendwie so traurig und lächerlich. Von traurigen Nachrichten, Christian, zu guten Nachrichten. Und zwar haben die Eagles Catherine Rage angeheuert, beziehungsweise ja einen Job gegeben im Front Office als Football Operations Coordinator. 30-jährige Kanadierin, Juristin, die schon viel Erfahrung hat in seinem Front Office Job. In der Koordination des Teams, der Football Operations in dem Moment. Sie hat schon für Fußballteams gearbeitet in Kanada und für das CFL-Team, die Montreal Alouettes.
Genau, jetzt habe ich gerade wieder nur so halb zugehört. Sorry. Hast du gesagt, welchen Titel sie bekommt?
Ja, Football Operations Coordinator.
Okay, ja, das ist nämlich, glaube ich, auch genau derselbe Titel, den unser Jack Easterby, den wir jetzt auch schon eigentlich viel zu häufig im Podcast als Thema hatten, beziehungsweise Team Development ist, glaube ich, sein Titel bei den Texans.
Happiness Manager,
ohne Happy Pills, oder?
Naja, solange du sie nicht nachweisen kannst, alles okay, ne?
Okay, ja gut. Gut, ja, eine schöne Entwicklung. Also wir sehen immer mehr, dass mehr Frauen in auch wirklich wichtigere Positionen in NFL-Franchises hereingeheuert werden. Das ist eine sehr gute Sache, denn auf eine richtig hohe Position werden sie nicht komplett von außen kommen. Also sie werden sich wahrscheinlich schon in dem Team auch beweisen müssen, damit sie dann tatsächlich vielleicht irgendwann mal die Chance bekommen, als Koordinatorin oder als General Managerin dann quasi zu arbeiten. Definitiv eine sehr schöne Geschichte.
Absolut. Und wir wissen auch, dass es keinerlei Argumente gibt von den Leuten, die sagen, eine Frau. Denn die Jobs, die da im Front Office zu tun sind, für die braucht man keine NFL-Karriere hinter sich gebracht zu haben. Man braucht kein super Football-intern-Wissen und irgendwie sozusagen die, keine Ahnung, X's und O's des Spiels kennen und vielleicht kennt sie die ja auch sogar. Denn diese Jobs, die sind wirklich sehr, sehr Top-Level über eben einfach nur dieses, okay, ich habe das Spiel NFL, das Spiel American Football verstanden, weil da geht es wirklich darum, das Team aufzubauen, Verträge und dieser ganze Kram, einfach wie im Grunde genommen das Leiten eines Unternehmens oder das Mit-Co-Leiten eines Unternehmens. Und da ist es absolut Zeit und angebracht, dass man da eben einfach auch mal auch nur annähernd versucht, Diversity herzustellen, indem man auch Frauen die Chance gibt, da zu arbeiten, denn es gibt da keinen Grund, warum nicht. Also beziehungsweise es gibt im Grunde in keiner Position nur nicht mal ein Head Coach, muss das unbedingt sein. Aber besonders in den Front Office Jobs, in den wirklich entscheidenden Positionen, auch GM etc., ist es in erster Linie wichtig, dass du die Liga verstehst, aber nicht das Spiel.
Ja gut, GM könnte man noch argumentieren, da musst du natürlich auch, du musst halt scouten können, ne? Oder
ja,
unter Umständen.
Das lässt, ne? Ja, das lässt du machen. Ich glaube, ein GM, ja, in der Liga hat keine Zeit zu scouten.
Er lässt scouten. Ja, das stimmt, im Großen und Ganzen hast du schon recht, dafür gibt es natürlich Area Scouts und College Scouts und Nord, Süd, West, Ost und so weiter. Ne? Natürlich hast du recht. Aber ja, es ist eine schöne Entwicklung und vielleicht gibt es ja in den nächsten Jahren auch sowas dann, vielleicht wie eine Arians Rule oder eine Eagles Rule, so wie es die Rooney Rule quasi eingeführt wurde für Diversity. Diversity Hire will ich jetzt nicht sagen, das ist so negativ konnotiert, aber für die Förderung von Diversität in der NFL und die dann halt auch geschlechtsübergreifend quasi. Vorzugsweise sollte die Regel dann aber auch ein bisschen mehr Zähne haben und nicht so einfach quasi abgehakt werden können von den Teams.
Ja, und es gibt einfach auch so großartige Beispiele, ne? Wir haben mit Amy Trask eine gehabt, die als Chefin des Franchise, wenn man so möchte, der Oakland Raiders unterwegs war, und da das alles gehandelt hat, auch eine Juristin von Haus aus. Wir haben beispielsweise auch bei den Spieler-Agents Leute wie Nicole Lynn, die mehr und mehr NFL-Stars unter ihren Hut kriegt und ihre quasi als selbstständige Spielerberaterin unterwegs ist und da einen extrem guten Job macht. Also zu denken immer, dass irgendwie A, Mann und B, mindestens eine Football-Karriere sozusagen in der Vita stehen muss, ist halt absoluter Käse, denn für diese Stellen sind einfach ganz andere Qualitäten beziehungsweise ein ganz anderer Background meistens nötig. Und ich würde auf jeden Fall eher mich von jemandem wie Amy Trask oder Nicole Lynn dann in dem Moment beraten lassen, wäre ich ein junger NFL-Spieler oder möglicherweise bald NFL-Spieler, als von irgendeinem ehemaligen Spieler, der denkt, ich verdiene noch ein bisschen Geld, indem ich Berater werde oder Agent.
Ja, ist sicherlich ein solider Ansatz.
Soweit zu den Themen, Christian. Hast du noch was Schönes, nachdem wir jetzt mit Kareem Hunt mal wieder so einen Downer hatten?
Ich habe noch ein paar Themen, aber wir sind natürlich jetzt auch schon relativ weit fortgeschritten. Deswegen würde ich jetzt noch drei Themen vorschlagen.
Und du hattest wie viel? Vier?
Nee, es sind bestimmt noch 10 oder so.
Oh, okay, krass.
Und zwar einmal die Points of Emphasis, die Referees für die nächste Saison festgelegt haben, beziehungsweise die Liga festgelegt hat. Dann hätte ich noch Mike Daniels, der gecuttet und gesigned wurde, in der Division geblieben ist. Und dann haben wir noch ein paar Paybumps. Das ist so, das wäre dann vielleicht noch so eine Möglichkeit, um auf einer etwas höheren Note den Podcast dann zu beenden.
Oh, sehr schön. Dann bitte in der Reihenfolge. Ich habe zugehört, es geht um die Point of Emphasis als erstes.
Ich dachte, wir wären schon fertig. Nein, Points of Emphasis. Gibt es jedes Jahr wieder. Mal ist es nur einer, mal sind es mehrere. Es fängt an, dass mehr darauf geachtet wird, dass Cornerbacks nicht halten. Letztes Jahr ganz besonders prominent gewesen im Vorfeld der Saison die Helmut-Regel, dass die Spieler nicht mehr quasi mit dem Kopf führen dürfen, wenn sie Kontakt einleiten. Hat zu nicht so viel Trouble geführt, wie man am Anfang gedacht hatte. War es dann eher die Fokussierung darauf, der Schiedsrichter, dass Pass-Rusher nicht mit ihrem vollen Körpergewicht auf den Quarterbacks landen dürfen, wenn diese gerade gesackt werden. Das war irgendwie kompliziert.
Aber das hast du schön, vor allen Dingen das mit dem Leading with the Crown of the Helmet, hast du sehr schön ins Deutsche transferiert.
Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Ja, genau, das war letztes Jahr und da haben wir ja doch auch wir viel drüber geredet. Die ersten 3 Wochen war mega viel los. Einige Spiele sind dadurch vermeintlich entschieden worden und danach wurde wieder zurückgerudert. Auch das passiert sehr häufig, dass diese Points of Emphasis zu Beginn der Saison oder vielleicht auch für größere Teile der Saison sehr prominent gepfiffen werden, um quasi die Spieler auf Reihe zu bringen, quasi, um erstmal zu übersteuern und dann am Ende wieder ein bisschen nachzulassen, wenn die Spieler sich so verhalten, wie die NFL das gerne hätte, quasi. Spätestens in den Playoffs ist das dann meistens, ist der Point of Emphasis dann meistens verschwunden. Genau, in diesem Jahr, habe ich noch nicht gesagt, ne? Offensive Holding, gerade im Laufspiel, der berühmte, oder eben nicht berühmte, berühmte, aber vielleicht bald berühmte Lobster Block. Hast du das schon mal gehört, Felix?
Nee. Gibt es den nur in New Hampshire?
Da habe ich auch erst gedacht. Ich habe tatsächlich auch mal eine Google-Suche danach gestartet und ich habe nicht so viel zu Football gefunden, sondern eher so diese Plastiklätzchen, die man bekommt, wenn man in so ein All-You-Can-Eat-Lobster-Fastfood-Restaurant reingeht. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Aber okay, das ist ein Nebenthema. Lobster-Blocks sind hauptsächlich da mehr oder weniger Umarmung. Quasi. Sollen rausgemacht werden. Es gibt wohl einige Teams, die das exzessiv gemacht haben im letzten Jahr. Sie wurden nicht explizit genannt, aber ich vermute, dass speziell die Rams, Dolphins und das Team aus Washington damit gemeint waren. Wir werden sehen, was am Ende dabei rumkommt. Ich glaube nicht, dass es um generelles Offensive Holding geht. Denn das wäre, glaube ich, ein sehr großer Einschnitt. Wenn es tatsächlich nur um diese Lobster-Blocks geht, dann ist es wahrscheinlich nicht so tragisch. Der andere Point of Emphasis ist wieder auf die Leading with the Helmet Geschichte, die im letzten Jahr auch schon war, quasi wieder verlängert worden.
Okay.
Achso, soll ich jetzt weitermachen hier?
Achso, ja, du hattest ja deine 3 Punkte, die du chronologisch abarbeiten wolltest.
Ja, jetzt habe ich aber noch ein kleines Feature. Das ist die Vertrags-, die Pay-Raises, die ausgehändigt wurden. Da gab es direkt mehrere. Und zwar hat Robert Woods von den Rams 1 Million extra bekommen in diesem Jahr, nachdem er seinen Vertrag ein bisschen übertroffen hat. Und 2 Millionen garantiert im nächsten Jahr. Sehr nett. Mhm. Okay. Und auch verständlich. Dann hat Marcus Cannon Incentives bekommen in seinen Deal rein. Also ich glaube nicht, dass da schon tatsächlich mehr Geld geflossen ist, aber er hat die Möglichkeit, deutlich mehr Geld zu verdienen in den nächsten Jahren. Der Wide Tackle der Patriots, der sehr solide arbeitet und eigentlich auch kaum Sachen zu wünschen übrig lässt, oder was meinst du?
Nee, absolut nicht. Es sei denn, er kann nicht spielen aufgrund von Verletzungen. Aber ansonsten.
Aber das ist auch schon länger nicht mehr der Fall gewesen. Ne?
Genau. Ansonsten wirklich sehr, sehr solide, sehr gut.
Und dann gab es noch einen dritten Pay-Bump, aber den finde ich gerade nicht in meinen Notizen. Oder vielleicht gab es den auch nicht und ich habe das nur falsch in Erinnerung. Das kann natürlich auch sein. Dann würde ich sagen, gehen wir zu Mike Daniels rüber, Felix.
Ja, Mike Daniels ist etwas überraschend gecuttet worden von den Green Bay Packers, aber dann relativ schnell aufgelesen worden vom Rivalen von den Detroit Lions.
Genau, er bleibt in der Division. Auch da, wie üblich, er möchte unbedingt zu einem Contender, aber er möchte auch Geld haben. Immer so die Standardaussage.
Und da gehst du halt zu Detroit.
Ja, ist halt die Frage, inwiefern Detroit ein Contender ist. Ich würde nicht sagen, dass sie überhaupt gar keine Chance haben, aber ich würde sie nicht in den Favoritenkreis unbedingt mit einbeziehen, wenn ich jetzt, wobei ich halt Detroit gerne mag und auch Stafford, aber ja, man kann ja nicht immer nur nach Mögen gehen, ne?
Nee.
Aber dort bekommt er auch, ich glaube, 9 Millionen für einen Einjahresvertrag, sehr solide. Und Mike Daniels ist schon ein Spieler, der wahrscheinlich jedes Team verbessern könnte.
Ja, absolut. Ein sehr, sehr guter Defensive Tackle. Deswegen war ich etwas überrascht von den Green Bay Packers, dass sie ihn rausgeworfen haben. Gegen den Lauf, Interior Pass Rush, also wirklich sehr, sehr, sehr gut auf der Position. Wundert mich so ein bisschen, aber okay, sie werden ihre Gründe gehabt haben. Detroit freut sich, sie haben Raum machen müssen. Ich weiß nicht mehr, was Theo Riddick, den sie rauswerfen mussten, Running Back.
Auf jeden Fall haben sie ihn gecuttet. Ich weiß nicht, ob das notwendig war dafür.
Okay.
Das habe ich nicht so genau angeschaut.
Also die Defensive Line der Detroit Lions, muss man sagen, ist ordentlich interessant. Ne? Also ja. Trey Flowers, jetzt Daniels, dann haben sie natürlich auch Snacks Harrison. Genau. Also, naja, Old School Matt Patricia gegen den Lauf wird es nicht so leicht werden gegen die Detroit Lions in der kommenden Saison. Also sie sollten da in der Lage sein, das gegnerische Laufspiel unterbinden zu können. Mit
ich denke auch.
Sehr, sehr guten D-Tackles gegen den Lauf. So viel dazu. Wir laufen so ein bisschen raus aus der Zeit. Ich danke dir, Christian, für dein High Note am Ende und das Level, auf das du uns nochmal gebracht hast.
Gerne und danke auch.
Und wünsche natürlich euch allen eine wunderschöne restliche Woche. Viel Spaß für die, die es gucken, beim Hall of Fame Game am Donnerstagnacht. Wenn es dann kommt. Und ansonsten hören wir uns natürlich in der kommenden Woche wieder beim NFL Tuesday mit allen Nachrichten. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.